Alpin. Meine Tränen, Rhyno, sind für den Toten, meine Stimme für die Bewohner des Grabs. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Heide, aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe wird der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegen ungespannt. Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Hügel, schrecklich wie die Nachtfeuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht, wie Wetterleuchten über der Heide. Deine Stimme glich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen Hügeln. Manche fielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimms verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrest vom Kriege, wie friedlich war deine Stirne. Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat. Eng ist nur deine Wohnung, finster deine Städte. Mit 3 Schritten messe ich dein Grab, o du, der du ehe so groß warst. 4 Steine mit moosigen Häuptern sind dein einziges Gedächtnis. Ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet im Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Tränen der Liebe. Tot ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan. Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rot sind von Tränen? Es ist dein Vater, o Morar, der Vater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf in der Schlacht, er hörte von zerstobenen Feinden, er hörte Morars Ruhm, ach, nichts von seiner Wunde. Weine, Vater Morars, weine, aber dein Sohn hört dich nicht, tief ist der Schlaf der Toten, niedrig ihr Kissen von Staube, nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Ruf, o, wann wird es morgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer, erwache. Lebe wohl, edelster der Menschen, du Eroberer im Felde, aber nimmer wird dich das Feld sehen, nimmer der düstere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls. Du hinterließt keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten. Künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallenen Morar. Laut war die Trauer der Helden, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er fiel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nah bei den Helden, der Fürst des hallenden Galmal. »Warum schluchzet der Seufzer Armins?« sprach er. »Was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergetzen? Sie sind wie sanfter Nebel, der steigend vom See aufs Tal sprüht, und die blühenden Blumen füllet das Nass, aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumflossenen Gorma?« »Jammervoll, wohl das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. Carmor, du verlorst keinen Sohn, verlorst keine blühende Tochter, Kolgar, der Tapfere, lebt, und Anira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor, aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura, dumpf ist dein Schlaf in dem Grabe. Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf, ihr Winde des Herbstes, auf, stürmt über die finstere Heide, Waldströme braust, heult Stürme im Gipfel der Eichen. Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht, erinnere mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal der Mächtige fiel, Daura die Liebe verging. Daura, meine Tochter, du warst schön, schön wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß wie der gefallene Schnee, süß wie die atmende Luft. Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Feuerwolke im Sturme. Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Dauras Liebe, sie widerstand nicht lange, schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde. Erat, der Sohn Otgals, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet, Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin dort am Felsen, nicht fern in der See, wo die rote Frucht vom Baume herblinkt, dort wartet Arma auf Daura, ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See. Sie folgt ihm und rief nach Arma, nichts antwortete als die Stimme des Felsen. Arma, mein Lieber, warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnas, höre, Daura ist's, die dich ruft. Erath, der Verräter, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruder, Arindal, Armin, ist keiner, seine Daura zu retten. Ihre Stimme kam über die See, Arindal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd, seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am Ufer, fasste und band ihn an die Eiche, fest umflocht er seine Hüften, der Gefesselte füllt mit Ächzen die Winde. Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüberzubringen. Arma kam in seinem Grimme, drückt ab den grau befiederten Pfeil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn. Statt Erath des Verräters kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder und starb. Zu deinen Füßen floss deines Bruders Blut. Welch war dein Jammer, o Daura! Die Wellen zerschmettern das Boot, Arma stürzt sich in die See, seine Daura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmt ein Stoß vom Hügel in die Wellen, er sank und hob sich nicht wieder. Allein auf dem seebesprühten Felsen hörte ich die Klagen meiner Tochter, viel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien, laut war der Wind und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges, ihre Stimme ward schwach. Ehe der Morgen erschien, sie starb weg wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein. Dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädchen. Wenn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hochhebt, sitze ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halb dämmernd, wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht. Ein Strom von Tränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepressten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, fasste ihre Hand und weinte die bittersten Tränen. Lotte ruhte auf der anderen und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten es zusammen und ihre Tränen vereinigten sie. Die Lippen und ihre Augen Werthers glühten an Lottes Armen, ein Schauer überfiel sie, sie wollte sich entfernen und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie atmete, sich zu erholen und bat ihn schluchzend fortzufahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels. Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las, halb gebrochen, »Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst, ich betaue mit Tropfen des Himmels, aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört. Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit. Ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht finden.« Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder, in der vollen Verzweiflung, fasste ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wieder seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich, sie drückte seine Hände, drückte sie wieder ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten sich, die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust und deckte ihre zitternden, stammelnden Lippen mit wütenden Küssen. »Werther«, rief sie mit erstickter Stimme, sich abwendend, »Werther«, und drückte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen. Werter«, rief sie mit dem gefassten Tone des edelsten Gefühles. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Armen und warf sich unsinnig vor sie hin. Sie riss sich auf und in ängstlicher Verwirrung bebend zwischen Liebe und Zorn sagte sie, »Das ist das letzte Mal, Werther. Sie sehen mich nicht wieder.« Und mit dem vollsten Blick der Liebe auf den Elenden eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war ein Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Tür des Kabinetts und rief mit leiser Stimme, »Lotte, Lotte, nur noch ein Wort, ein Lebewohl!« Sie schwieg, er harrte und bat und harrte, dann riss er sich weg und rief, »Lebewohl, Lotte, auf ewig, lebewohl!« Er kam ans Stadttor, die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Er stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Eilfe klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, dass seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war nass. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Tal sieht, gefunden, und es ist unbegreiflich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht ohne zu stürzen erstiegen hat. Er legte sich zu Bett und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm den anderen Morgen auf sein Rufen den Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten. »Zum letzten Male, denn zum letzten Male schlage ich diese Augen auf. Sie sollen, ach, die Sonne nicht mehr sehen. Ein trüber, neblicher Tag hält sie bedeckt. So traure denn, Natur, dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohnegleichen, und doch kommt es dem dämmernden Traum am nächsten, zu sich zu sagen, das ist der letzte Morgen, der letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort, der letzte. Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben, was heißt das? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben sehen, aber so eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein, dein, o Geliebte, und einen Augenblick getrennt, geschieden, vielleicht auf ewig. Nein, Lotte, nein, wie kann ich vergehen, wie kannst du vergehen? Wir sind ja vergehen. Was heißt das? Das ist wieder ein Wort, ein leerer Schall, ohne Gefühl für mein Herz. Tod, Lotte, eingescharrt der kalten Erde, so eng, so finster. Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war, meiner hilflosen Jugend. Sie starb, und ich folgte ihrer Leiche und stand an dem Grabe, wie sie den Sarg hinunterließen und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder heraufschnellten, dann die erste Schaufel hinunterschollerte und die ängstliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab und dumpfer und immer dumpfer und endlich bedeckt war. Ich stürzte neben das Grab hin, ergriffen, erschüttert, geängstet, zerrissen mein Innerstes. Aber ich wusste nicht, wie mir geschah, wie mir geschehen wird. Sterben. Grab. Ich verstehe die Worte nicht. O, vergib mir, vergib mir. Gestern. Es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen. O, du Engel, zum ersten Male ganz ohne Zweifel durch mein innig Innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte. Neue, warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir. Vergib mir. Ach, ich wusste, dass du mich liebtest. Wusste es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Händedruck, und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberton an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in fieberhaften Zweifeln. Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Oh, ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelt mir deine Liebe. Aber ach, diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht war. Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir fühlte. Sie liebt mich. Dieser Arm hat sie umfasst, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein, du bist mein, ja, Lotte, auf ewig. Und was ist das, dass Albert dein Mann ist? Mann, das wäre denn für diese Welt, und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe, dass ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte. Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür. Ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein, mein, o Lotte. Ich gehe voran, gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. Dem will ich's klagen. Und er wird mich trösten, bis du kommst, und ich fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir, vor dem Angesichte des Unendlichen, in ewigen Umarmungen. Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sein. Wir werden uns wiedersehen. Deine Mutter sehen. Ich werde sie sehen, werde sie finden, ach, und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten. Deine Mutter, dein Ebenbild. Gegen Eilfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sei. Der Bediente sagte, ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen des Inhalts. Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl. Die liebe Frau hatte die letzte Nacht wenig geschlafen. Was sie gefürchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Empörung, tausenderlei Empfindungen zerrütteten das schöne Herz. War es das Feuer von Werthers Umarmungen, das sie in ihrem Busen fühlte? War es Unwille über seine Verwegenheit? War es eine unmutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen ganz unbefangener, freier Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst? Wie sollte sie ihrem Manne entgegengehen, wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut gestehen durfte und die sie sich doch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten so lange gegeneinander geschwiegen, und sollte sie die Erste sein, die das Stillschweigen bräche und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte? Schon fürchtete sie, die bloße Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen und nun gar diese unerwartete Katastrophe. Konnte sie wohl hoffen, dass ihr Mann sie ganz im rechten Lichte sehen, ganz ohne Vorurteil aufnehmen würde? Und konnte sie wünschen, dass er in ihrer Seele lesen möchte? Und doch wieder konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein kristallenes Glas offen und frei gestanden und dem sie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können. Eins und das andere machte ihr Sorgen und setzte sie in Verlegenheit, und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider sich selbst überlassen musste und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb. Wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte. So verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten untereinander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des anderen nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, dass es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, Vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen. Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die Tat empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, wie sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, dass er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln Ursache finde. Er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt und seinen Unglauben Lotten mitgeteilt. Dies beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorführten, von der anderen aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Mann die Besorgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblick quälten. Albert kam zurück und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen. Er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht. Er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht. Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung, Werther sei gestern Abend da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und erhielt zur Antwort, dass ein Brief und Paket auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber, und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuts, seiner Liebe und Güte, hatte ihr Gemüt mehr beruhigt. Sie fühlte einen heimlichen Zug, ihm zu folgen. Sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu tun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Pakete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie tat einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult stellte, zu schreiben. Sie waren auf diese Weise eine Stunde nebeneinander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüt. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag. Sie verfiel in eine Wehmut, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Tränen zu verschlucken suchte. Die Erscheinung von Werthers Knaben setzte sie in die größte Verlegenheit. Er überreichte Alberten das Zettelchen, der sich gelassen nach seiner Frau wendete und sagte, »Gib ihm die Pistolen. Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen«, sagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag. Sie schwankte aufzustehen, sie wusste nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und zauderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als der zum Hause hinaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewissheit. Ihr Herz weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriffe, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann sah sie wieder keinen Ausweg des Unternehmens. Am wenigsten konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereden. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich. Man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich. Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tisch gehen und setzte sich nieder zu schreiben. »Sie sind durch deine Hände gegangen. Du hast den Staub davon geputzt. Ich küsse sie tausendmal. Du hast sie berührt. Und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluss. Und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach, nun empfange. Oh, ich habe meinen Jungen ausgefragt, du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl. Wehe, wehe, kein Lebewohl! Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen. Und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht. Nach Tische hieß er den Knaben alles vollends einpacken, zerriss viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Tor, ungeachtet des Regens in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb. Wilhelm, ich habe zum letzten Male Feld und Wald und den Himmel gesehen. Lebe wohl auch du. Liebe Mutter, verzeiht mir, tröste sie Wilhelm. Gott segne euch, meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl, wir sehen uns wieder und freudiger. Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört, ich habe Misstrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl, ich will es enden. O, dass ihr glücklich wäret durch meinen Tod, Albert. Albert, mache den Engel glücklich, und so wohne Gottes Segen über dir. Er kramte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriss vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Päckchen mit den Adressen an Wilhelm, sie enthielten kleine Aufsätze, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehen habe, und nachdem er um 10 Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schickte er den Bedienten, dessen Kammer wie auch die Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um früher bei der Hand zu sein, denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor 6 Uhr vors Haus kommen.